Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin.
Willkommen zu einer neuen Folge von Die Brückenbauerin, dem Podcast, der Verbindungen schafft zwischen Politik, Menschen und Ideen. Heute freue ich mich sehr, wieder mit Katrin Michel, der Gastgeberin dieses Podcasts, zu sprechen. Katrin ist SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bautzen I und bekannt mittlerweile, kann man wirklich sagen, als die Brückenbauerin. Katrin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Birgit. Schön, dass wir uns heute wieder treffen.
Du, und ich freue mich sehr, dass wir uns in so einer turbulenten Zeit treffen. Fast ist das ja ein Running Gag, dass wir das jedes Mal sagen müssen, wenn wir uns zur Podcast-Aufzeichnung treffen, weil es ständig turbulente Zeiten sind. Aber ich glaube, heute wird's mal richtig spannend, denn wir tauchen ein in die aktuelle Koalitionslage und geben mal so einen Rückblick auf die letzten 2 Wochen, aber auch eine Analyse dessen, was Führung bedeutet, was die Grundpfeiler der Koalition sind und möglicherweise auch, wie fragil die Koalition ist. Das ist ja etwas, was im Moment sehr stark diskutiert wird. Katrin, dafür nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, aber weißt du eigentlich, dass heute der Tag des Zuhörens ist?
Birgit, das weiß ich. Und warum weiß ich das? Weil ich ja früh morgens immer Podcast höre und Apo Fika gehört zu meinem Grundprogramm am frühen Morgen. Da war heute Gordon Ripinski zu Gast und bei Jagoda Marinic, und Grüße gehen raus. Und die haben das sozusagen, ja, mir auf den Weg gegeben. Und ich dachte so, mal sehen, Birgit, wer von uns beiden heute mehr und besser zuhört.
Oh, ich kann dir das jetzt schon beantworten. Das werde definitiv ich sein, weil du so viel Spannendes zu erzählen hast. Und natürlich freut es mich auch, dass wir beide morgens denselben Podcast hören. Und auch, dass die beiden uns nochmal so bestätigt haben, dass es eine Sehnsucht der Menschen nach diesen tiefen Gesprächen gibt und nicht nur das, was sie auch gesagt haben, was zuletzt im Radio war, dass ihr euch immer auf 90 Sekunden beschränken müsst. Kannst du dich daran auch noch erinnern, dass das bei Interviewanfragen so war?
Ja, also das kommt immer mal wieder vor. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen weiter zurückgedacht, weil das wissen ja die ZuhörerInnen, dass ich ja schon auch aus Zeiten kam, wo Fernsehen nicht so präsent war, wo wir halt zu Hause auch viel mehr Radio gehört haben, Hörspiele und dergleichen mehr. Und da musste man im Prinzip ja auch sitzen und zuhören und sich auf die Sache konzentrieren. Und heute ertappe ich mich selber oft dabei, dass man eben nicht richtig zuhört, weil man nebenbei schon wieder was anderes macht und hier und da sich ablenkt. Und ich wünsche mir auch, dass wir alle uns Mühe geben, dem anderen zuzuhören, weil das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Und ich nehme erstmal, ja, der andere hat erstmal meine volle Aufmerksamkeit und wir gehen danach ins Gespräch und fallen dem anderen nicht schon nach dem dritten Satz ins Wort. Und deshalb ist der Tag des Zuhörens, also es gibt ja manche Tage, da habe ich ja so meine Probleme mit, aber Tag des Zuhörens finde ich klasse.
Ich fand es auch interessant und dadurch, dass das heute am Tag unserer Aufnahme war, habe ich gedacht, können wir darüber auch nochmal kurz sprechen, denn mit Sicherheit hat das, was du uns zu erzählen hast und was dir auf der Seele brennt, auch mit Zuhören zu tun. Katrin, du hast zur Vorbereitung gesagt, dass dir gerade die Koalition so unter den Nägeln brennt. Gib uns doch mal aus deiner Sicht einen Rückblick auf die letzten 2 Wochen. Was war los?
Naja, 2 Wochen, die rasen vorbei, wie verrückt. Die letzte Woche war von Haushaltsdebatten geprägt. Da hatten wir uns schon wieder so einigermaßen eingegruft. Aber natürlich der Freitag davor, also das Ende der vorletzten Woche mit dem Tohuwabohu um die geplante Wahl der Verfassungsrichterin, das war schon ein Schlag ins Kontor für uns alle und so ein bisschen Déjà-vu zur Kanzlerwahl.
Das ist auch von den Medien oft so aufgenommen worden, dass die gesagt haben, das war jetzt das 2. Mal, dass Spahn die Fraktion nicht im Griff hatte, Merz nicht richtig führt. Wird das gerade hochgebauscht oder ist das wirklich jetzt nochmal ein 2. Alarmsignal? Achtung, Achtung, hier muss etwas passieren, hier muss sich etwas ändern, damit diese Koalition funktioniert.
Naja, weißt du, Birgit, die Koalition ist schon ein Wagnis, ne? Und auch wenn viele sagen, es war im Endeffekt keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftehe. Und da muss man in den ersten Tagen, Wochen, Monaten sehr behutsam umgehen miteinander. Und das haben wir nicht so gut hingekriegt. Und auch wenn wir um Themen streiten, ich will mal sagen, ja, sie waren in aller Munde, aber doch nicht in aller Munde, weil viele Menschen vor Ort, die fragen sich, warum streiten die sich da um irgendwelche Richterinnen und Richter? Was hat das mit mir zu tun? Die sollen sich um mich kümmern. Und jetzt streiten die schon seit nach 2 Monaten wie die Kesselflicker. Da hat selbst die Ampel 3 Jahre gebraucht, ehe wir an so einem Punkt waren. Und wenn man mal von allem, ich sag's jetzt mal, populistischen Gehabe weggeht und sich ganz intensiv in sich reinhorcht und überlegt, was muss man alles betrachten und untersuchen, das habe ich tatsächlich gemacht. Und wir haben es ja schon einige Male erzählt, ich habe mich in meinem beruflichen Leben ja auch um Führung bemüht, mir Gedanken darum gemacht, mich weitergebildet. Und ich habe einfach mal versucht, mich von der Ebene, was für eine Führung braucht es denn tatsächlich in der jetzigen Zeit? Und ist das alles richtig, was wir da haben? Also das ist das so, was mich umtreibt aktuell. Das war ein wirklich schlimmer Moment. Und im Nachhinein, was mit Ansage, sag ich jetzt mal so, aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, auch der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn spielt eine große Rolle in diesem Tohuwabohu. Im Übrigen spielt er ja noch eine andere Rolle, die mich als Haushälterin ja auch tangiert. Nämlich, er war auch bei uns im Haushaltsausschuss bezüglich der Masken. Und da haben wir ja auch viel gesprochen. Also ich würde sagen, es ist momentan ein bisschen viel zu viel Jens Spahn da. Und ich frag mich, macht er das denn richtig? Und ich sag dir, Birgit, nee, macht er nicht.
Wir haben uns über das Thema Fraktionsvorsitzende ja auch schon mal unterhalten. Und wir haben ja damals auch beide bedauert, dass Rolf Mütze nicht verabschiedet wurde. Und da haben wir uns ja auch darüber unterhalten, was macht eigentlich so eine Person aus? Wir haben das nur kurz gestreift. Aber dieses Verbindende, dieses Menschen zusammenführende, dieses, ich sag jetzt mal, Brückenbauende, das ist ja eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und eine Fraktion ist groß.
Ja.
Und mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Prägungen. Und jeder hat irgendwie auch so eine Sehnsucht danach, gehört zu werden. Das ist immer wieder beim Zuhören.
Ja.
Liegt das daran?
Der muss ein Kommunikator sein vor dem Herrn. Also der muss einen riesen Werkzeugkasten haben und ganz unterschiedlich intensiv kommunizieren können. Das braucht derjenige. Weil, wie du es schon gerade gesagt hast, innerhalb der Fraktion enorm wichtig, aber dann natürlich auch nach außen. Also man hat beide Komponenten dabei.
Und nach außen auch in 2 Richtungen. Natürlich einmal dann Richtung Kanzler. Aber es ist ja auch ganz wichtig, dieses in einer Koalition eben auch mit dem Koalitionspartner in den Austausch zu gehen und dort auch Verlässlichkeit zu bieten, Vertrauen zu haben. Ne? Hast du das Gefühl, ihr habt euch ja alle jetzt sehr zurückgehalten in den 2 Wochen, was ich auch gut verstehen kann. Das war überwiegend ein CDU-Thema. Und da jetzt zu sagen, lass die das jetzt mal unter sich machen. Aber mich würde mal deine Meinung dazu hören, wie es bei euch wirklich angekommen ist und ob du, ob das etwas ist, wo du sagst, Mensch, da ist jetzt schon so ein Vertrauensbruch da. Und dieses Thema Vertrauen und Verlässlichkeit, das zweifeln wir wirklich an. Ich frage das deshalb, weil mich treibt auch so ein kleines bisschen die Sorge um, ist das jetzt etwas, wo die Medien schon wieder nur drauf warten? So nach dem Motto, das kann ja nicht gut gehen, das ist die falsche Besetzung. Und zack, reden wir doch darüber, dass auch diese Koalition nicht funktioniert. Da würde ich gerne mal eine gute Einschätzung von dir zu haben.
Ja, also du hast gerade gesagt, Birgit, ihr habt euch zurückgehalten. Und ich nehme mal an, du meinst die Mitglieder der SPD-Fraktion. Und ja, das haben wir. Und es ist uns nicht leicht gefallen. Weil das hat uns tatsächlich ordentlich getroffen. Weil wenn wir noch eine Woche zurückgehen oder 14 Tage davor, hatten wir auch eine wichtige Abstimmung im Parlament, wo wir im Koalitionsvertrag die Aussetzung des Familiennachzugs für 2 Jahre beschlossen haben.
Ja.
Und wir mussten auch abstimmen. Und ich habe eine persönliche Erklärung abgegeben. Das können wir als Abgeordnete, wenn wir sozusagen mit der Fraktion stimmen, aber arge Bedenken haben. Das habe ich getan, weil uns natürlich die Verlässlichkeit dieser Koalition sehr wichtig ist. Und man merkt aber in der Öffentlichkeit, wenn du dich, ich sage es jetzt mal, staatstragend verhältst oder um Kompromisse, die dir sehr am Herzen liegen, sehr bemüht bist, dann wird es nicht immer gewertschätzt. Also ja, ich hatte schon den Eindruck, dass einige von der Presse das auch gerne herbeireden möchten. Jetzt funktioniert es ja bei denen nicht und was ist da los? Und die SPD ist eingeschnappt und die CDU, die haben ihre Leute nicht im Griff. Also diese pauschalen Aussagen, die helfen ja niemandem weiter.
Nee, die helfen wirklich nicht weiter.
Im Übrigen auch der CDU/CSU nicht. In der Vergangenheit haben wir immer so von außen rauf geschaut und haben immer gesagt, na ja, die haben es eh schon ein bisschen schwierig, weil die müssen ja CDU und CSU-Themen zueinander bringen, ne? Und ich glaube, das hat in der Vergangenheit etwas nachgelassen, denn wir haben uns natürlich auch mit vielen Kollegen im Nachhinein unterhalten, warum ihr Abstimmungsverhalten, ihr angekündigstes so oder so gewesen wäre. Und da haben wir sehr, sehr viele gefunden, die der Sache durchaus aufgeschlossen waren. Und andere haben sich halt total verrannt. Und dann fragst du dich, ja, das ist Aufgabe des Fraktionschefs, der Fraktionschefin, dafür zu sorgen, dass jeder Abgeordnete in der Lage ist, sich wirklich mit dem echten Wissen zu versorgen. Worum geht es? Bin ich gut informiert? Mhm. Und bevor ich das nicht habe, kann ich nicht zu meinem Koalitionspartner gehen und ihm etwas versprechen. Denn das hat die CDU ja getan. Am Montag, als der Richterwahlausschuss getagt hat, wurde eindeutig signalisiert, wir haben drei Kandidatinnen, einen Kandidaten, zwei Kandidatinnen. Die haben die erforderliche Mehrheit von uns allen. Wir brauchen die Zweidrittelmehrheit. Also sind die Grünen, die Linken auch mit im Boot. Die bekommen die. Und so gehen wir in die Woche. Und am Donnerstagnachmittag kamen dann so erste Informationen aus der CDU/CSU. Wird schwierig mit der Mehrheit. Wir haben ordentlich Abweichler, die sagen, die können so nicht wählen. Und am Freitagmorgen gab es ja dann nochmal sozusagen eine außerordentliche Fraktionssitzung bei der CDU/CSU.
Ja.
Und aus der ist man rausgegangen mit der Prämisse, es gibt keine Mehrheit für die Wahlen.
Mhm. Und es ging da jetzt speziell ja um Frauke Brosius-Gerstorff, um die
richtig,
Frau.
Richtig. Um Frau Brosius-Gerstorff handelt, haben uns auch vorgeschlagen, die rauszunehmen und die anderen zu wählen. Wir hatten dann auch eine Sondersitzung nach Unterbrechung im Parlament und haben uns ganz klar hinter die Kandidatin gestellt und haben gesagt, die hat unser Vertrauen und wir lassen nicht zu, dass wir da sozusagen was rausnehmen aus dem Päckchen, sondern entweder ganz oder gar nicht. Und Birgit, ich muss noch was erzählen, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist. Ich bin am Freitagmorgen ein bisschen spät zum Parlament gekommen. Also, musst du dir vorstellen, so 9:02, bevor das Plenum beginnt, flitze ich die Treppen hoch vom Reichstag und wer kommt mir entgegen? Der Bundeskanzler. In einer sichtlich großartigen, tollen Laune, lächelnd, lachend, scherzend, wo ich dachte, na Mensch, der hat aber gute Laune, der geht ja in den Tag. Da wusste ich nicht zu dem Augenblick, dass er von besagter Sitzung kam. Und das hat bei mir schon Fragen aufgetan. Kümmert den das nicht? Was wir hier innenpolitisch tun?
Ja, und was ich so schlimm fand, an dem Tag ist ja dann auch erstmalig der Verdacht aufgekommen und das ja auch als Argument aufgeführt worden, dass man wegen Plagiatsvorwürfen davon Abstand nehmen möchte. Und das fand ich...
Ja.
Das fand ich für mich jetzt, ich bin N gleich ein Zuhörer, Zuschauer von dem politischen Betrieb, das fand ich widerlich, ehrlich gesagt. Das fand ich richtig widerlich. Weil da kam für mich so das Gefühl aus, jetzt muss man irgendein Argument finden. Ja. Und dann gucken wir doch mal, ob es da vielleicht irgendwas gibt. Möglicherweise täusche ich mich, aber auf mich wirkte es so nach dem Motto, Mist, wir haben hier einen Fehler gemacht, aber wir müssen jetzt irgendeine Argumentation finden, warum diese Wahl nicht stattfinden kann. Und dann hat man gesagt, machen wir erst, wenn das geklärt ist, um einfach spontan ein Argument zu haben. Und ich habe Frau Kebrosius-Gersdorf die Woche bei Lanz gesehen, eine Frau, die sehr, sehr klar ist, sehr klar in ihrer Kommunikation, wo ich absoluten Respekt davor habe, dass sie sich bei Lanz dieser Situation gestellt hat. Und man hat ihr das so angemerkt, was das einfach auch mit einem Menschen macht, der eine 1A-Reputation hat und der da innerhalb, der weiß gar nicht, wie es einem geschieht, beschädigt wird, als Wissenschaftlerin, als Forscherin, als eine unfassbare
als Professorin, Kampagne. Ne? Also die ja sozusagen künftige Juristinnen und Juristen ausbildet.
Ja.
Da fragt man sich und da, Birgit, kommen wir natürlich auf eine Sache. Was steckt da dahinter? Und ist möglicherweise oder sind möglicherweise nicht nur Mitglieder der CDU/CSU, der Bundestagsfraktion, sondern auch Mitglieder der katholischen Kirche etc. pp. Einer Kampagne aufgesessen, wo wir immer nur sagen, na, bei den Jugendlichen müsst ihr aufpassen auf Social Media. Prüft mal, ob das alles richtig ist, was ihr da glaubt. Und letztendlich ist es jetzt für meine Begriffe Politikerinnen passiert. Manchen unbewusst, manche haben vielleicht auch bewusst zugetan, aber sie sind ja dieser gezielten Kampagne aufgesessen.
Ja.
Und wo kommt die her, Birgit? Die AfD hat ja eine Strategiepapier herausgegeben, wo sie so für die nächsten Jahre mal aufgemetert haben, ja, wie sie so umgehen wollen. Und das ist mir zugespielt worden. Also das wurde irgendwann geleakt, ich bekam das, ich habe das durchgelesen. Und Birgit, die haben komplett ihre Strategie durchgezogen. Sie wollen eindeutig die CDU und die SPD spalten, damit die CDU sozusagen weiter nach rechts rücken kann in ihre Richtung und sie gemeinsam mit der CDU dann irgendwann regieren werden wollen. Und das ist ihnen prima gelungen. Und sie haben, das musst du dir so vorstellen, in jeder einzelnen Rede im Bundestag in der Woche, egal, und wenn wir über die Farbe von Gartenzäunen debattiert hätten, kam das Thema Kebrosius-Gersdorf mit einer Ekelhaftigkeit, mit einer Niederträchtigkeit, mit einer Schärfe, da kann dir nur schlecht werden. Also die haben das gut vorbereitet. Und als wir dann am Freitag gesagt haben, wir nehmen diesen Tagesordnungspunkt sozusagen herunter, dann konnte ich sehr gut in den Gesichtern ablesen. Plan aufgegangen. Ja.
Es ist Wahnsinn, Katrin. Und das ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das jetzt mal so schilderst, weil auch das war dann ja etwas, was so in den Medien gespielt wurde. Gab es eine Kampagne? Es ist eine Kampagne, die dahinter liegt. Und ich habe mich immer gefragt, was heißt das denn jetzt, eine Kampagne? Und ich glaube auch, dass sich da viele Hörer gefragt haben, die das nicht mehr einordnen können, wie du das vorhin ja schon gesagt hast. Also Wahl der Verfassungsrichter, das ist normalerweise etwas, also das schafft es noch nicht mal mehr in die Tagesschau so ungefähr.
Das wird
durchgeführt und abgehakt und Ende. Ja. Ja. Und jetzt ist das auf einmal 2 Wochen lang hier unser Hauptthema.
Richtig.
Und das heißt, dieses Papier, du hast gerade von dem Strategiepapier gesprochen, ich glaube, da ging es um die erstmal mit Fokus auf Sachsen-Anhalt, aber auch so generell, wie es gelingen kann.
Generell?
Ja.
Und das
Wahnsinn.
Muss man ernst nehmen und sich hinterfragen. Und da müssen sich alle Mitglieder der demokratischen Fraktionen hinterfragen, wie können wir dagegen angehen? Nur noch gemeinsam. Aber das erlebt man eher weniger, wenn man so die Debatten verfolgt. Und da denke ich manchmal, sind auch die Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU noch nicht ganz aus ihrem Wahlkampfmodus raus und haben Überblick, mit wem sie denn gerade in einer Regierungskoalition sind.
Das muss man auch mal sagen. Es gab ja zweimal GroKos, die relativ gut gegangen sind, also wo es eine große Unterstützung, wo die Partner sich unterstützt haben. Ich erinnere mich an die große Finanzkrise Europa,
ja.
Wie gut das funktioniert hat. Und vielleicht hat man das auch alles, normalerweise ist eine Koalition aus CDU, CSU und SPD nicht das, was man so als erstes auf dem Schirm hat, und was, wenn man an Leichtigkeit denkt. Und vielleicht waren einfach die zwei zuvor geführten GroKos, sag ich mal, sind zu glatt gegangen im gewissen Sinne, dass man gedacht hat, ach, darauf können wir jetzt wieder aufsetzen und hat nicht diesen Fokus darauf, dass es doch sehr schwierig ist und dass man sich wirklich viel Zeit für diese Koalition nehmen muss. Ne?
Und Birgit, wir haben vergessen, wer damals geführt hat. Und das war Angela Merkel.
Ja.
Die letzten 16 Jahre, ne? Also, das darf man, und da, also das hat mir dann auch nochmal zu denken gegeben, jetzt mal abgesehen, dass die Rahmenbedingungen natürlich auch anders waren, die geopolitische Lage war anders, aber es waren ja durchaus auch Krisen da, in denen man entscheiden musste, wo diejenige auch entschieden hat.
Ja.
Und das sehe ich heute nicht. Also ich habe das, wie gesagt, dieser Freitagmorgen mit dem mir entgegenkommenden lächelnden Bundeskanzler, das hat schon was mit mir gemacht, wo ich überlegt habe,
Wie kann man in so, das ist so ein bisschen wie das Lächeln von Armin Laschet in der Ahrtal-Katastrophe, oder?
Eigentlich noch schlimmer.
Wie kann man in so einer Situation da rauskommen und frohen Mutes sein? Eigentlich müsste man.
Ja, und dann zu überlegen, wie fest sitzt denn der im Sattel?
Ja.
Also, ihm fehlt ja scheinbar die geschlossene innerparteiliche Gefolgschaft. Weil in dem Moment, er hat ja am Mittwoch bei der öffentlichen Anhörung, hat er ja gesagt, er unterstützt die Wahl. Auf Nachfrage von Beatrix von Storch, ne? Die hat ja gesagt, ja, er wird sie wählen. Also die diskreditieren im Endeffekt ihren eigenen Bundeskanzler. Und das kommt natürlich so, wo ich dann denke, ja, wie fest verankert ist der denn?
Und zumal das jetzt das zweite Mal ist. Es gab ja auch bei seiner Wahl zum Bundeskanzler die Frage, wer waren denn jetzt die Abweichler, die man ja zuerst bei euch gesucht hat, vermutet hat. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen, dass man denkt, na ja, vielleicht sind da jetzt doch ein paar, die
überhaupt nicht gut finden, dass Merz da jemand ist, der die Koalition führt. Und es ist auch für mich ein Begriff der Illoyalität. Also, da frage ich mich auch, nun war ja Merz auch nicht so lange im Bundestag, ne? Also der hatte ja eine lange Abwesenheit.
Auszeit, nennen wir es mal Auszeit.
Auszeit, genau. Das heißt, er hat gar nicht die Zeit und die Möglichkeit gehabt, da auch ja eine stabile Hausmacht aufzubauen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Der kam da auf einmal und dann gucke ich mir die Jungen an, die Dobrindts, die Spahns, die Linnemanns, und dann sagen die, naja, der Opa Merz, der soll jetzt mal hier so 4 Jahre den Übergangskanzler machen und dann bringe ich mich mal in Stellung. Also, so dass du sagst, das ist die Gemengelage, das macht es für ihn auch nicht einfach.
Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Und du hast ja vorhin die Frage zum Familiennachzug reingebracht. Und das ist, weiß Gott, eine Gewissensfrage, die mal mindestens so relevant ist wie die jetzt rund um die Diskussionen um Frauke Brosius-Gersdorf entstanden ist. Ich kann das alles verstehen, wenn jemand sagt, boah, ich tue mich mit dem Koalitionszwang schwer. Aber genau das ist es. Es haben ja alle mitbekommen, wie wichtig der Zusammenhalt in der Koalition ist und dass man eben, es gibt einen Koalitionsvertrag und da gibt es gemeinsame Abstimmungen und dann gibt es, also dieser Koalitionszwang, das hört sich immer nach so einem schlimmen Wort an, aber der hat ja wirklich seine Bewandtnis. Und sich da in kritischen Zeiten wohlwissend, dass das sofort auch von der Bild.de und von allen möglichen aufgeschnappt wird und es heißt, ha, die Koalition steht nicht, alle haben da einen schlechten Job gemacht, Spahn, Merz, die Namen, die jetzt da immer genannt werden, die zwei wichtigsten Politiker innerhalb der CDU, CSU, fällt das zurück. Also das dann zu beschädigen, das ist schon verdammt risikoreich und wirklich auch ein Risiko einfach für die, für, nochmal, nicht nur für die Koalition, sondern für die Demokratie und vor dem, wovor wir alle Angst haben, ne?
Ja, also ne, man kriegt so den Eindruck, so Selbstprofilierung steht eben dann doch vor der Staat, ne?
Ja.
Oder die Verantwortung für den Staat, für die Regierung, für unser Land. Und da kriegt man schon Fragen. Und ich bin sehr froh, Birgit, dass du das mit der Gewissensentscheidung nochmal mit reingebracht hast, weil da habe ich mich unheimlich drüber geärgert. Als man jetzt auf einmal anfing, eine Personalentscheidung zu einer Gewissensentscheidung hochzustilisieren. Das ist totaler Quark. Das ist totaler Quark. Und ich will dir auch sagen, warum. Wenn Personalentscheidungen Gewissensentscheidungen wären, dann hätte ich weder Friedrich Merz noch Julia Klöckner gewählt. Das sage ich hier so.
Ja.
Wenn es eine Gewissensentscheidung gewesen wäre. Personalentscheidungen sind keine Gewissensentscheidungen. Die werden in einer Koalition verhandelt, die werden abgemacht. Und da sage ich immer, wer sich auf einen Kandidaten verständigt, der muss doch auch zu seinem politischen Wort stehen. Das ist doch keine Frage des Gewissens. Das ist Verlässlichkeit. Und wer das nicht hinkriegt, der hat Politik nicht verstanden.
Das ist gut, dass du das nochmal aufmachst. Es ist ein Unterschied zwischen Personenwahl und inhaltlichen Fragen, die diskutiert werden und entschieden werden müssen. Katrin, du warst ja lange, also wir haben gerade von der Auszeit von Merz gesprochen, aber du warst lange vor deiner Zeit im Bundestag als Brückenbauerin, warst du in Verantwortung, in Personalverantwortung, in Führungsverantwortung in Unternehmen. Was würdest du, wenn der Bundestag dieses Unternehmen wäre, in der du die Verantwortung hast, was würdest du machen? Wie würdest du vorgehen?
Ja, ich würde den CEO auswechseln.
Also ich gehe mal davon aus, dass das hüben wie drüben schwierig würde.
Ja, genau. Und da sind wir genau bei den Problemen, wo wir mal sagen, ja, wir können es führungstechnisch betrachten, wir können uns unsere Ideen machen, wir können auch überlegen, was bräuchte es denn, auch gerade in der jetzigen Zeit, was muss derjenige denn können, wenn der halt so ein Land in dieser Zeit regieren, gut regieren kann und nicht nur das Land, sondern eben auch seine Fraktion im Blick haben muss, aber das können wir leider nicht. Und ich halte mittlerweile Friedrich Merz, der macht durchaus eine respektable Figur, wenn es um außenpolitische Themen geht.
Ja.
Und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit der Einschätzung.
Ja, ja.
Aber, und das ist so komisch, weil es fiel mir heute in Vorbereitung auch auf den Podcast ein, wo ich denke, was haben wir an Olaf Scholz immer rumgekrittelt, wie er manchmal geantwortet hat, ne? Eben nicht so eloquent und nicht so freundlich und nett, sondern manchmal kurz und knapp. Und als ich heute die Sommerpressekonferenz gesehen habe, in meiner Mittagspause, da dachte ich, na Fritze, so weit weg bist du jetzt auch nicht. Also da kam mich, ne? Also auch dieses Schnippische, dieses, wenn man dann so gepiesackt wird. Also es braucht jemand, wie ich es vorhin auch schon für den Fraktionsvorsitzenden beschrieben habe, der tatsächlich in der Lage ist, Brücken zu bauen, über Flügel hinweg, von jung nach alt, egal wohin man schaut und das, wie gesagt, innenpolitisch und der müsste viel, viel, viel mehr kommunizieren. Das liegt ihm nicht. Wir haben alle noch die Geschichte von den Grünen im Ohr, mit dem ich spreche da mal was auf dem AB. Mhm. Ich rufe halt nicht bei denen an. Ich gehe halt nicht zu den Linken, obwohl ich ganz genau weiß, ich brauche schon ihre Stimmen und wir müssten uns da mal austauschen. Das ist nicht so seins und das macht
es
schwer.
Katrin, das hören wir, aber das hören wir jetzt auch seit drei Kanzlern. Es war nicht seins, es ist nicht seins, es ist nicht das von Olaf Scholz gewesen. Bei Angela Merkel hat es immer geheißen, ja, tolle Außenpolitik, aber kümmert sich hier nicht darum, dass es vorwärts geht im Land. Kümmert sich um die Krisen der Welt, aber nicht um Deutschland. Also es sind ja, also ich kann es ja langsam auch nicht mehr hören. Die Frage ist ja, wenn diese Skills fehlen und nochmal, wenn du jetzt im Unternehmen wärst und man sieht, okay, da ist jemand, der hat respektable Kenntnisse und er ist jetzt auch gewählt, er ist jetzt nun mal CEO und er hat das und das drauf. Und jetzt bleiben wir mal beim Thema eben Außenpolitik, gute Punktzahl und eine niedrige Punktzahl eben bei dem, bei der Personalauswahl möglicherweise schon eben auch den Fraktionsvorsitzenden auszuwählen und eben jetzt auch mit diesen Situationen umzugehen, sie auch richtig einzuschätzen, das Thema Lachen dann nach der Sitzung. Also dieses Gefühl dafür, was ist da eigentlich im Argen? Siehst du irgendwelche externen Berater? Hast du das Gefühl, dass man sich Hilfe von außen holt, so wie man es vielleicht in einem Unternehmen dann machen würde? Da gibt es ja zig Angebote zu Kommunikationstrainern, Beratern, ganze Branchen leben davon. Man könnte ihm ja helfen. Wir sind ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die das jetzt gerade bemängeln und sagen, da muss was geschehen, oder?
Jein. Du hast recht, im Unternehmen gibt es eine Unmenge von Möglichkeiten, sich weiterzubilden, sich Skills anzueignen etc. pp. Aber ich habe auch immer gesagt, das ist auch endlich und aus dem Haflinger macht man kein Springpferd, egal auf wie viel Weiterbildungslehrgänge man den schickt. Und ehrlicherweise, wenn du einmal CEO bist, da machst du keinen Lehrgang mehr. Vielleicht eine Frau, aber das ist jetzt Spekulation. Also
ne? Ja, auch interessante Einschätzung. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja.
Weil die dann denken, was? Ich habe es doch geschafft. Mich haben sie doch gewählt und jetzt bin ich hier. Ich bin der Beste. Und also ich glaube nicht, dass der. Und die zweite Frage, Birgit, ist ja, hat er überhaupt Vertraute auf Peers-Ebene, obwohl es jetzt schwer ist als Kanzler, aber die ihm da die Wahrheit sagen. Weißt du, das hat man auch immer, ob das früher die Kaiser waren, des Kaisers neue Kleider als bestes Beispiel. Gibt es denn jemand, der dem er vertraut und von dem er das annehmen könnte? Das gehört ja auch dazu. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob da jemand ist, der das A so einschätzt, B ihm den Hinweis gibt und C ihn dabei auch noch unterstützt. Weil das frage ich mich jetzt und auch gerade aktuell.
Da sind wir wieder bei dem Thema, dass er auch zu lange raus war, ne? Also ich sage jetzt mal vielleicht einen Thorsten Frey, ne? Der das vielleicht machen könnte. An den denke ich jetzt gerade so spontan als erstes, möglicherweise auch deshalb, weil mir jetzt gerade im Vergleich jetzt zu Angela Merkel ein Altmaier einfällt, der wahrscheinlich sehr offen und ehrlich war und der ein Vertrauensverhältnis hatte. Das sind eben auch gewachsene Netzwerke, gewachsene Beziehungen und da sind wir wieder bei dem, das fehlt eben auch, ne? Warum sollte jetzt jemand so offen mit ihm kommunizieren? Ja. Gibt es da eine langjährige Freundschaft? Mhm. Eine und nur unter Freunden sagt man sich die Wahrheit, ja? Also alle, wenn das nicht wirklich Freundschaft ist, dann denke ich mir, was soll ich mich jetzt da mit negativen Sachen unbeliebt machen? Ja. Das ist ja auch immer ein Risiko. Ne?
Ja, auch das, genau so ist es. Ihm fehlt schon so auch die integrative Haltung, ne? Wo man sagt, ja, wo könnte er, gerade innenpolitisch, wir haben so viel Unruhe in der Gesellschaft, ich will jetzt nicht immer von Spaltung reden, aber wo es so viel Integration bedeutet, dass wir eben einander zuhören, aufeinander zugehen und uns nicht die Köpfe einhauen, nur weil wir nicht einer Meinung sind. Und da musst du natürlich als Kanzler Vorbild sein und da müssen wir uns auch hinterfragen, was für Führungstypen schaffen es denn bis in den, ich sag jetzt mal, in den Olymp?
In den Olymp.
Mhm. Ja, wen befördern wir denn weiter? Wen wählen wir aus? Wer sagen, wer kann wer kann uns anführen in dem Sinne, ne? Da müssen wir uns ja auch hinterfragen.
Also ich meine, ich bin wirklich die Letzte, die immer so dieses Ding aufmacht mit Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Da bin ich, weiß Gott, nicht für bekannt. Aber mein erster Gedanke war gerade, genau das können Frauen in der Tat wirklich besser. Und vielleicht haben wir da auch bessere Erfahrungen gemacht mit Frauen, die dazu führen sollten, dass wir das nochmal überdenken. Ob nicht genau diese Skills, dieses Kommunizieren, dieses Zuhören können, dieses Miteinander reden, ob das nicht dazu führt, dass man sich sagt, hey, lass uns an solche Stellen wie Fraktionsvorsitzende, Parteivorsitzende dann doch lieber wieder mehr Frauen setzen.
Ja und auch nein, weil ich würde es tatsächlich auf Menschen runterbrechen. Vermeintlich, ja. Wir haben auch so viele Beispiele, wo Frauen das eben auch nicht können. Deshalb würde ich jetzt da kein Mann unbedingt machen wollen. Es braucht tatsächlich, wir haben ja in der Vergangenheit, hast du ja oft so Einzeltypen in der Führung auch, ne? Und dass man sagt, welche Führungsmethode könnte denn jetzt passen?
Ja, ja.
Und da glaube ich, dass dadurch, dass die Herausforderungen so komplex sind und die geopolitische Lage so katastrophal ist wie aktuell, kommst du mit einer Methode nicht aus. Also ich will sagen, wahrscheinlich bräuchtest du da auch ein hybrides Modell. Und wer wird schon damit geboren? Es wird ja nicht jeder wie ich quasi eine Brückenbauerin. Weil die brauchen wir nämlich in der Tat. Und wir haben das schon vor Jahren festgestellt. Aber vermeintlich sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, lasst uns einen Brückenbauer, eine Brückenbauerin vorne an die Spitze setzen. Weil wir brauchen doch gerade jetzt eine politische Führung, wo du so, Mehrheitsdeutung auffangen musst. Es gibt nicht die eine Wahrheit, die eine Meinung. Und du kannst auch nicht mit Scheinlösungen agieren, weißt du, so, ach, da machen wir mal einen schönen Prospekt und gucken wir mal. Nee, die Leute sind viel schneller dran, viel näher, viel dichter, sind Lügen aufgesessen. Du musst dich mit denen wirklich auseinandersetzen und das, ich sag's jetzt mal so, Aug in Auge. Und da kannst du dich nicht rausmogeln, weil das ist wirklich, das hilft uns nicht. Und du kannst dich auch nicht rausmogeln, indem du dann sagst, ja, dann bestimme ich eben, wie wir das alles machen und dann macht ihr das und dann läuft das schon.
Und was du ja auch gesagt hast, es geht eben nicht nur darum, dass man im Austausch ist, einander zuhört in der Koalition, sondern, korrigier mich bitte, mein Bauchgefühl sagt mir, auch während der Arbeit gehört das Auseinandersetzen, das Zuhören, das Aufeinanderzugehen mit den Oppositionspartnern dazu.
Natürlich.
Also auch dahin die Brücken zu bauen. Sag mal, aber ich möchte gerne nochmal dieses Brücken bauen. Ich würde gerne mal von dir so eine Einschätzung hören. Eine Brücke, also es gibt ja verschiedene Brückenformen. An was denkst du eigentlich, wenn du dir die Koalition anschaust? Was ist das für eine Brücke, die du da im Kopf hast?
Ja, ich habe...
Wie sieht diese Brücke gerade aus?
Ich hatte die Sequenz schon öfter mal. Logisch, wenn man selber als Brückenbauerin durch die Welt geht, dann versucht man das ja irgendwie in alle Themen mit reinzubringen.
Ja, ja.
Und so mein erster spontaner Gedanke war tatsächlich eine Hängebrücke.
Ja.
Und
warum eine Hängebrücke? Was war deine erste Intention?
Naja, so ein bisschen, also ist halt nicht so stabil, wackelt ein bisschen rum. Und dann dachte ich aber, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Also ich bin tatsächlich aktuell, vielleicht ändert sich das nochmal wieder, aber aktuell bin ich bei einer Spannbetonbrücke.
Die musst du uns erklären.
Und Spannbeton, wer da jetzt nicht gleich was mit anfangen kann, da sage ich mal, die Carola-Brücke in Dresden, die eingefallen ist, war eine Spannbetonbrücke. Also aus Beton, stark. Und da habe ich gedacht, also technisch stark sind wir auch in der Koalition.
Ja.
Und politisch unter Spannung. Also da kriegst du so die Spannung hin. Und eine Spannbetonbrücke kann auch weite Distanzen überbrücken.
Ja.
Und trotzdem stabil sein. Da habe ich auch gedacht, wir haben ja, sage ich jetzt mal, ein ideologisches Tal in der Koalition, was auch nicht so ganz klein ist, was man überbrücken muss.
Mhm.
Und wenn man so eine Spannbetonbrücke baut, dann wird die ja, also die wird berechnet und quasi vorgespannt und dann hingestellt.
Ja.
Die ist nicht natürlich gewachsen, so wie so ein kleines Steinbrückchen über die Loire oder so, ne? Wo du denkst, da haben sie doch mit Ziegeln gemauert. Nee, die wird hingestellt. Und auch wir sind ja in der Koalition beileibe nicht organisch gewachsen. Also wir sind unter extremer Belastung Und da denke ich mir, so eine Spannbetonbrücke, die könnte leistungsfähig sein auf Dauer, wenn man viele Sachen betrachtet. Also man muss was beachten, weil warum ist die Carola-Brücke eingefallen?
Ich bin jetzt wirklich gespannt, Katrin. Ich finde das ganz spannend, dass du das Bild aufmachst und den Vergleich.
Ja, erzähl. Warum ist die Carola-Brücke eingefallen? Weil man sie nicht regelmäßig und ordentlich gewartet hat und repariert hat. Also man hatte keinen festen Modus. Man hat sich von dem äußeren Erscheinungsbild, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen einlullen lassen und dachte, super, die hält ewig, wunderbar. Und solange wie die Kräfte auch ausbalanciert sind, funktioniert es ja gut. Aber wenn jetzt so da Erschütterungen reinkommen oder ganz viel dolle Belastung, wenn vielleicht viel mehr Autoverkehr drüber fährt über so eine Brücke, als eigentlich geplant war, und das wieder auf die Politik zu sehen, dass man sagt, wenn denn so eine Knallerthemen kommen, wie eben solche Wahlen, soziale Gerechtigkeit, Migration, Klima, wo wir eben ein großes Tal zu überbrücken haben, könnte die ja vielleicht ins Wanken kommen.
Ja, und auch interessant, weil es sind unsichtbare Schäden. Also man hat ja da nicht gesehen, okay, jetzt müssen wir was tun. Und möglicherweise der Fraktionsvorsitzende der CDU Spahn gedacht, ist alles in Ordnung und ist zu eurem Fraktionsvorsitzenden gegangen und hat gesagt, wir stehen gerade. Und hat eben diese oder unsere Spannung, unsere Spannung hält.
Also so das eben nicht. Mikrorisse. Und dann, du hast es auch gerade so ein bisschen, habe ich auch gedacht, da sind ja Spannkabel oder also so Stahl drin. Die halten ja den Druck und das ist ja verteilt auf viele unterschiedliche. Ja. Da müssen halt gucken, dass du alles austarierst und wenn eins nach dem anderen wegknallt, also wenn man gegeneinander abstimmt und Sprachregelungen nicht einhält oder immer noch sich im Wahlkampfmodus befindet, dann können die wegknacken. Und ja, und dann können sie einfallen. Ja, ich fand es tatsächlich, also ich war dann auch, fand ich das total interessant, dass ich darauf gekommen bin, weil ja natürlich, wenn man in der Nähe von Dresden wohnt, ist die Carola-Brücke natürlich für alle ein Exempel, was da passiert ist. Ja. Aber ja, so sehe ich unsere Koalition. Und im Gegenteil, wenn man eine Brücke, ein Bauwerk pflegt, wenn man regelmäßig nachschaut, geht's dem Bauwerk gut? Wer läuft denn darüber? Wer fährt darüber? Wie ist so der Verkehr angelegt? Ne? Also sind wir im Gleichgewicht? Sind wir auch in einer, können wir Kompromisse sozusagen einhalten? Dann denke ich, ist es eine sehr, sehr, sehr stabile Brücke. Und letztes Thema muss auch noch sein, man muss auch überlegen, so eine Brücke hat ja Pfeiler und da können natürlich auch von außen Menschen Schaden machen. Ich sag's jetzt mal so. Also auch darauf
sind wir wieder bei dem Thema. Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema Kampagne AfD, ne?
Ja, genau.
Dass so eine Brücke auch gesprengt werden kann, ne?
Genau.
Aber Katrin, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, also ich meine, das ist das eine Thema, und da wollen wir auch, weiß Gott, nicht jetzt so uns als machtlos da hingeben. Da hege ich schon noch ein bisschen Optimismus. Aber wenn wir jetzt doch mal sagen, diese Themen, wir müssen gucken, dass es den Menschen gut geht, dass die Menschen gehört werden, dass sie sich einbringen können. Liegt es vielleicht daran, dass man innerhalb, also wenn ich jetzt Fraktionsvorsitzender bin oder Parteivorsitzender, Kanzler, you name it, dass ich einfach noch viel mehr Menschen darunter brauche, denen ich diese Aufgaben übertrage, also dass das Netzwerk drumherum stimmen muss. Ich sage, hey, mein Tag hat auch noch 24 Stunden oder das sind meine Fehler. Ich muss jetzt einfach anderen, einen größeren Stab in meinem Kreis dieses Vertrauen geben, dafür zu sorgen, dass eben die Verlässlichkeit steht und. Also mir einfach, also müssen wir es auf breitere Schultern, auf breitere Brückenpfeiler stellen? Was wäre jetzt eine Lösung? Wie kann es jetzt weitergehen?
Definitiv, Birgit. Genauso muss es sein. Also man muss, dazu gehört wirklich eine große Portion Selbstreflexion dazu, weil ich bin der festen Überzeugung und ein guter CEO macht das in der Firma, es kann nicht jeder alles gleich gut. Dass ich sage, hier habe ich zum Beispiel ein Defizit, das muss ich an jemand übertragen, dem ich natürlich total vertraue, aber der genau diese Skills mitbringt und das mit mir gemeinsam mich unterstützt, aber eben einen großen Teil davon übernimmt. Nur so wird es funktionieren. Und ein Team hat er ja, aber das ist halt aktuell, ja, ich würde es mal als lose Gemeinschaft mit Partikularinteressen bezeichnen.
Ja, ja.
Ne? Also das ist das Schlimme. Und ich will auch nicht nur immer in Richtung CDU gucken, ich will auch gerne mal in Richtung SPD schauen. Auch da muss man ganz genau überlegen, mute ich mir nicht manchmal mit sehr unterschiedlichen Rollen. Ich will gar nicht mal auf die Quantität abstellen, sondern wenn ich einerseits, und ich sag's jetzt mal wie Lars Klingbeil, in der Koalition als Vizekanzler, als Finanzminister für eine konsolidierte Politik gemeinsam mit der CDU, CSU stehe, damit ich alles gewuppt kriege, was wir in unserem Land wuppen müssen.
Ja.
Und andererseits Parteivorsitzender bin, der aktuell eine Partei mit ganz frischen, innovativen, coolen Ideen in die Zukunft führen muss. Das passt doch nicht zusammen. Also selbst wenn er innerlich die Möglichkeit hätte, diese zwei Rollen in sich auszuleben, was macht denn das mit dem Außenbild? Also du kannst dich gar nicht so in deiner Person, in deiner Rolle stärken, auch im Außenbild, und das gehört ja dazu, weil du ja immer abwägen musst. Ich weiß selber, wie schwierig das ist, wenn man Co-Vorsitzende der SPD in Sachsen ist und Bundestagsabgeordnete. Ich kann auch nicht immer alles rausblasen, was ich möchte, weil ich muss immer ganz genau gucken, passt das in das Kalkül? Man ist nicht frei. Und das ist auch was, was mich umtreibt, ne? Dass man nicht nur schaut, kann ich das alles selber machen? Will ich das alles selber machen? Sondern es wird nur im Team funktionieren. Das ist extrem wichtig. Und ja, ich glaube, da sind viele, die aktuell an der Macht sind, die geben nicht so gerne ab, sage ich jetzt mal so profan. Oder haben nicht die entsprechenden Vertrauten. Auch das muss man ja ins Kalkül ziehen, dass jemand will.
Das ist ein guter Punkt, den wir da zwischendurch ja schon mal hatten eben.
Ja.
Wer sagt dir die Wahrheit? Wer sagt dir hier Achtung? Was hat man für eine ordentliche Selbstreflexion, die eine Rolle spielt? Also Punkt eins, ne, das ist die Vertrauten. Punkt zwei, die Selbstreflexion. Und Punkt drei ist auf breitere die Brückenpfeiler breiter und stabiler zu bauen. Das wären jetzt mal so, wenn wir jetzt mal so mit drei Lifehacks How-to-Do-Koalitionen rausgehen aus diesem Gespräch, dann wären das Ansätze, die wir uns wünschen. Und du hast da vollkommen recht, Katrin, jetzt gerade ist es März und Spahn. Machen wir uns mal bitte überhaupt nichts vor. Zwei Wochen später wird es wieder Klingbeil sein, euch wieder treffen. Also das ist natürlich auch so ein bisschen was in dem Medienzirkus, dass man also da auch immer schaut, okay, wo kann man jetzt wieder hinhören, was alles verkehrt läuft. Also das trifft alle, ne?
Ja, tatsächlich, ja.
Katrin, also wir werden dieses Thema mit Sicherheit, das wird uns noch lange begleiten. Wir machen jetzt mal Fingers crossed dafür, dass die Koalition, dass das jetzt, ich würde nicht sagen, der Sturm im Wasserglas war, aber dass wir sagen, das waren jetzt mal zwei Learnings, aus denen man hoffentlich Learnings zieht und sagt, wir müssen was verändern.
Ja. Du, ich würde sogar noch einen drauflegen,
ja.
weil wir diskutieren ja jetzt auch die ganze Zeit und fokussieren uns permanent auf die Führungspersönlichkeiten. So eine Bundestagsfraktion besteht ja auch aus ganz vielen Abgeordneten. Und da finde ich, da müssen wir viel enger zusammenkommen, uns auch in den Landesgruppen treffen, dass wir uns auch menschlich kennenlernen. Das ist nämlich extrem wichtig, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Auf Arbeitsebene, in der Vergangenheit, in der Ampel, hatte ich immer eine exzellente Zusammenarbeit auf Arbeitsebene mit Paula Pichotta von den Grünen und Thorsten Herbst von der FDP. Und das haben wir ausgestrahlt, egal wo wir hinkamen. Und wir wurden oft auf Podien eingeladen, wo wir dann gemeinsam drauf standen, kamen immer die Leute hinterher zu uns und meinten, also ihr versteht euch ja wirklich. Also ihr arbeitet ja so gut zusammen. Und was ist das mit der Ampel? Also wir haben auch eine Kraft auf der Arbeitsebene und das dürfen wir nicht unterschätzen, aber wir müssen die Kraft auch annehmen und ausspielen und nicht nur warten, was unsere Chefs machen.
Gibt es eigentlich in dem Zusammenhang, wir sind ja jetzt so mitten im Sommer, genügend Möglichkeiten zu diesem Netzwerken, zu diesem Glas Wein und Glas Bier trinken? Ich spreche auf die ganzen Sommerfeste an, die auch zum politischen Berlin dazu gehören, um jetzt mal ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Aber die sind wichtig. Das ist genau dieser Kit. Das ist genau dieses, man steht mal abends zusammen und redet auch mal über was Privates. Finden die noch so statt oder gab es auch da Kürzungen und weniger also, Events und Anlässe?
Ich sag mal so, ein Teil hat stattgefunden, bis wir uns jetzt in die sitzungsfreie Zeit verabschiedet haben und Berlin ein bisschen verwaist ist, was Abgeordnete betrifft, außer sie sind Mitglieder des Haushaltsausschusses, also uns wird man auch den Sommer über in Berlin treffen. Also wenn ich zu jedem Sommerfest, glaube ich, hingegangen wäre, dann wäre ich dem Alkoholismus anheimgefallen. Hätte noch weniger Schlaf bekommen als sonst üblich. Also wirklich unendlich viele Sommerfeste.
Okay, also an Gelegenheiten mangelt es nicht.
Und es wird auch, das ist auch kein Geheimnis, im September dann nochmal weitergehen. Und genau das ist es. Also ich habe es jetzt ein bisschen lustig gesagt. Natürlich betrinkt man sich da nicht. Aber es ist wirklich für meine Begriffe eine sehr, sehr gute Art, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Und dafür sind die Sommerfeste gut geeignet.
Katrin, was gibt's denn noch so Neues? Machen wir doch mal jetzt so die Rubrik auf News aus Berlin und News aus Bautzen 1. Über dich habe ich ja auch so einiges lesen können. Was gibt's bei dir persönlich Neues in Berlin?
Ich habe vorhin über Menschen mit vielen Rollen gesprochen. Bin ich zur ersten Sprecherin für Säkularität und Humanismus in unserer Bundestagsfraktion gewählt worden. Und das bedeutet mir viel, weil es hat viele Jahre gedauert, bevor man Mehrheiten finden konnte, damit es diesen Sprecherposten überhaupt gibt. Und ich bin jetzt gerade so dabei, mich einzudenken, einzulesen, kriege ganz viele Kontaktanfragen mit Vereinigungen, mit denen ich in den Austausch treten möchte. Und das finde ich cool. Also wirklich. Für die jetzt nicht gleich mit dem Thema was anfangen können. Es gibt Sprecherinnen für Religionsgemeinschaften bei uns. Die gab es schon eine ganze Zeit, ob für die evangelischen und katholischen oder auch die Muslime oder die jüdischen. Aber für die konfessionslosen Menschen, die ja aktuell immerhin 50% unserer Bevölkerung ausmachen in Deutschland, gab es niemand, der da Sachen gebündelt hat. Und ja, dem möchte ich mich annehmen, auch das wieder fantastisch passend zu meinem Naturell Brücken zu bauen. Ich möchte da nicht hingehen und möchte erstmal allen möglichen Menschen was wegnehmen, sondern ich will erstmal das Verbindende suchen und genau gucken, wie wir niemand ausgrenzen, obwohl er eine andere Weltanschauung, eine andere Überzeugung oder ein anderes Lebenskonzept hat. Also da will ich auch wieder als integratives, verbindendes Brückenelement tätig werden in Zukunft. Und da freue ich mich, wie gesagt, sehr drauf.
Also ich möchte auf jeden Fall, dass wir dazu eine separate Folge machen. Denn das ist ein super spannendes Thema und in dem wir auch ganz viel Aufklärung benötigen. Absolut. Also ich kann mir vorstellen, dass der Begriff Säkularität, dann eine Sprecherin für Säkularität und Humanismus, dann what? Es gibt Sprecherinnen für andere Religionsgemeinschaften. Also ich glaube, ja, das bedarf einer Sonderfolge. Ja.
Und lass uns da mal noch ein bisschen 20 Jahre, was, ne?
Und lass uns da ruhig mal ein bisschen noch mit warten, ja, weil du hast ja gerade gesagt, es kommen gerade ganz viele Vernetzungsanfragen auf dich zu. Ja. Ich finde das sehr spannend, dann mal eine Folge mit dir zu machen, wo du mal darüber berichtest, was das eigentlich, also woraus dieses Netzwerk besteht, auf was für Menschen, auf welche Gruppen du gestoßen bist, ja, und vielleicht auch darauf, was du im Vorfeld davon gedacht hast, was dich erwartet und was dann so nach den ersten 100 Tagen vielleicht tatsächlich so auf dich zukommt.
Ja.
Also spannendes Thema mit Sicherheit, oder?
Auf jeden Fall. Und ich wette, dass viele, die uns zuhören, da gar nicht so direkt drüber nachgedacht haben, so wie du es jetzt auch wahrnimmst, ne?
Also ich hab auch überhaupt nicht mal nachgedacht. Ich habe das gelesen und ich dachte mir so, hä? Und dann habe ich das Interview mit dir, ich glaube auf katholisch.de war es, gelesen.
Ja, ja.
Und hab dann erstmal so angefangen zu verstehen, um was es geht, und auch war dann direkt überrascht von wegen, dass das möglicherweise als etwas, Katrin Karl ist gegen Kirche. Nein, es geht nicht um etwas dagegen sein, es geht um, wie du sagst, das Verbinden, das Brückenbauende und das den 50% auch eine Stimme geben. Ne?
Naja, und man darf, also ich bin da total gespannt, denn ich bin der festen Überzeugung, ich werde in diesen vielen Verbindungen, Begegnungen bestimmt Menschen treffen, die am liebsten die Kirche sofort abschaffen würden, weil da wird die Bandbreite enorm groß sein. Und genau, und ich fand es so toll, weil ich will mal so sagen, das Amt ist tatsächlich zu mir gekommen. Dem bin ich nicht hinterhergelaufen.
Ja.
Also du hast recht, wir machen da mal eine eigene Folge, weil
ja.
Das ist wirklich total spannend und wird eine tolle Folge werden.
Und dann gibt's noch einen Ausschuss, dem du jetzt auch neu angehörst.
Ja, korrekt. Und zwar bin ich ja wie in der letzten Legislatur weiterhin Mitglied im Haushaltsausschuss. Da habe ich schon noch einen Einzelplan dazu bekommen. Da habe ich jetzt zwei Einzelpläne zu bearbeiten. Aber dann kam die Anfrage aus dem Umweltausschuss, die dringend noch ein Mitglied benötigt haben. Und ich habe ganz spontan zugesagt, weil das sind natürlich Dinge, die in meinem Büro schon immer bearbeitet werden, weil es betrifft die Transformation, den Strukturwandel in der Lausitz. Und ehrlich gesagt gehöre ich auch zu denjenigen, denen das Wort Klima viel zu selten im Koalitionsvertrag untergekommen ist. Und ich glaube, wir müssen da alle Kräfte bündeln, damit dieses Thema hier nicht so 1-3-fix vom Tisch gewischt wird, weil dazu ist es zu ernst. Und nicht nur für das Klima, sondern auch für unsere Wirtschaft. Und da bin ich mir bei aktuellen Äußerungen unserer Wirtschaftsministerin und unseres Bundeskanzlers nicht ganz einig, wohin da die Reise gehen soll. Und deshalb, wie gesagt, bin ich sehr froh für Nachhaltigkeit. Ja gut, da müssen wir jetzt mal gucken, weil da kann man ja fast alles unterbringen. Aber auch da habe ich eine gute Verknüpfung in die Lausitz, weil wir wissen, wenn wir 2038 aus der Kohle aussteigen, dass die Spree mit enormem Wassermangel zu kämpfen haben wird, und das nicht unbedingt in Sachsen, aber dann im Spreewald in Brandenburg und auch in Berlin. Und wir wollen ja nicht, dass die Fahrgastschiffe dann rumgetragen werden müssen, weil die Spree kein Wasser mehr hat. Und auch das ist ein Thema, mit dem wir uns da beschäftigen. Und deshalb, ich freue mich, man merkt es, glaube ich.
Man merkt's. Ich habe mich auch riesig gefreut, weil für mich ist es mit das wichtigste Thema an den politischen Herausforderungen, gesellschaftlichen Herausforderungen. Ich glaube, das ist ganz viel auch was mit uns Menschen, was wir für ein Mindset dazu haben. Das hat mich gefreut, aber mein erster Gedanke war auch genau die richtige, weil du einfach schon irre viel Kompetenz mitbringst. Denn das ist ja ein Thema, in dem man wirklich auch Wissen haben muss. Und du hast das halt in der Lausitz bereits aufbauen können und in dem, dass ihr euch schon lange für diese Themen nicht nur interessiert, sondern da wirklich großartige Chancen drin gesehen habt und ja auch schon zum Teil umgesetzt habt.
Ja, ja.
Und deswegen ist das, also das war, fand ich, auch so ein Perfect Match. Mega.
Genau.
Mega. Kommst du bei all dem, was macht deine Ostsee, was machen deine Ostsee-Pläne für diesen Sommer?
Ja, ich habe nächste Woche nochmal Wahlkreis-Sommertour zusammen mit meiner tollen Landtagskollegin Laura Stellbrink. Da werden wir nochmal den Wahlkreis unsicher machen nächste Woche.
Cool. Und geht's da wieder so zu den Betrieben, wo du auch sagst, du gehst da mal in die Backstube rein und sowas?
Na, das habe ich da diesmal letzten Sommer aus Zeitgründen, genau,
ja.
Weil wir haben ja alle den Sommer anders geplant, ne, als wir mal ins Jahr gestartet sind. Wir haben so, also kleine, feine, wichtige Institutionen vom Krankenhaus über die Revierwendebüros, die eben genau einen fantastischen Job machen innerhalb des Strukturwandels. Da werden wir uns zusammensetzen und mit denen reden, mit Betriebsräten treffen, so eher mal eine Nummer kleiner. Und und dann wird es auch wieder ein bisschen Zeit an der geliebten Ostsee geben, obwohl ich weiß, dass ich einige Tage meines Urlaubs dann auch virtuell im Haushaltsausschuss verbringen werde, aber lieber virtuell als in Persona und Präsenz, weil dann kann ich das aus der Ferienwohnung rausmachen.
Und danach und davor noch schöne Strandspaziergänge machen, ne?
Ja, oder lecker Fischbrötchen essen, nicht?
Ah ja, ja. Ja, absolut. Das hatte ich übrigens, ich hatte jetzt hier eine Woche hier mein Patenkind mit Freundin da. Und ich habe gedacht, ach, wir gehen bestimmt jeden Tag Krabben poolen. Also Fisch hat die wirklich überhaupt gar nicht interessiert die Woche. Da muss ich noch dran arbeiten, ja, dass das weitergegeben wird.
Ja, ja. Aber ich habe auch so Kinder, die sagen, der hat ja Augen. Nein, das wollen wir nicht.
Ich fand das, für mich war das Highlight als Kind im Urlaub, Granat zu poolen und wenn die vom Kutter kamen, dann die rauszuzubbeln, hätte ich stundenlang machen können. Dann sofort essen, also poolen essen und
Aber ja, die Kinder heute, auch da ist wieder anders, ne? Birgit, da kriegst du nur Ärger, wenn das WLAN nicht funktioniert. Dann hängt der Hussein schief.
Das stimmt. Ging bei uns immer erst ab 8 Uhr, komischerweise.
Ja, super, super.
Ja, du, noch ein kurzer Blick nach Bautzen in deinen Wahlkreis. Gib uns da doch auch nochmal ein Update. Was ist in Bautzen los?
Da sind wir tatsächlich weiter am Kämpfen mit unseren Dauerbaustellen, sage ich jetzt mal so. Auch über den Sommer hinweg viele Termine. Und zwar betrifft es immer noch unser Bauforschungszentrum, wo wir ja gerne den Campus in Bautzen errichten wollen. Da haben wir natürlich jetzt wieder die Verbindung zur neuen Bauministerin geknüpft, um da auch weiter voranzukommen. Ja. Das ist die eine Sache. Eisenbahnstrecken nach wie vor, Elektrifizierung, Dresden, Bautzen, Görlitz, ein Dauerbrenner und auch die Verlängerung von vielen Bahnstrecken, weil wir wissen ja, wir werden in der Nähe in meinem Wahlkreis in Bernsdorf ja ein Logistikbataillon der Bundeswehr hinbekommen mit einer niegelnagelneuen Kaserne, die da gebaut wird. Also viele Sachen, die passieren, auch so zukunftsträchtige. In Hoyerswerda ist ganz viel los. Smart Mobility, also wir können schon wieder unzählige Extra-Folgen machen, um unsere Zuhörerinnen mitzunehmen, was in dieser krassen Lausitz so alles los ist.
Also das Schöne ist, uns gehen die Themen nicht aus. Und auch wenn wir manchmal so Sonderthemen dazwischen machen, also vor 2 Wochen wussten wir noch nicht, dass wir eine Folge zur Koalition machen werden. Aber Katrin, wir machen den Podcast ja noch ein bisschen was weiter. Von dem her werden wir uns all diesen Themen in Zukunft widmen. Bleibt dran. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn gerne. Also gerade wenn es auch Themen sind, wo ihr sagt, Mensch, toll, dass man da mal ein bisschen tiefer reinhören kann. Teilt ihn gerne mit Freunden, mit Familie.
Genau.
Und folgt Katrin Michel auf allen Kanälen. Die sind alle in den Shownotes verlinkt.
Genau. Wir freuen uns. Und wie gesagt, ich werde oft angesprochen, bin ganz verwundert, über welche Kanäle das so funktioniert. Und wenn die Menschen einmal reingehört haben, letztens hatte ich wieder eine Besuchergruppe auch, die dann immer sagen, genau so was braucht's und das verstehen wir. Und ja, wir freuen uns natürlich auch immer über Fragen, über Themen, die wir einfach mal besprechen sollen. Also immer her damit.
Auch ein guter Hinweis, ganz genau. Das ist ja letzten Endes der Podcast für euch, für die Hörer. Also das ist ein schöner Hinweis. Wir machen einen kleinen Aufruf, freuen uns über eure Themenwünsche. Was möchtet ihr mal erfahren? Was möchtet ihr hören von der Brückenbauerin? Katrin, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Sommer und auch ein paar wunderschöne Tage an der Ostsee.
Vielen Dank, liebe Birgit, und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge.
Ich könnte sie gleich jetzt aufnehmen. Ich könnte jetzt in der Sekunde mit dir eine Aufnahme machen zum Thema Sprecherin für Säkularität und Humanismus. Aber wir verschieben das nochmal um 1-2 Wochen.
Genau, das machen wir.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.